Es ist das Jahr 1953. In der Schweiz kommt das erste Neuroleptikum auf den Markt.
Das hat in der Schweiz Lagaktil geheissen und ist zuerst vor allem bei Schizophrenen angewendet worden.
Wie das genau wirkt, das hat man ja eigentlich nicht gewusst.
Ja, der Klaus Arnst, später Direktor von Burghölzli, damals nur als Assistenzarzt, hat genau dazu ein Studium gemacht mit 40 Patienten und 2 gesunden Teilnehmern. Einer von diesen beiden gesunden Teilnehmern war er selber, der Klaus Arnst.
Ja, für das war er auch bekannt im Burghölzli, dass er jedes neue Medikament an sich selber zuerst austestet hat.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, aber ich muss sagen, eigentlich beeindruckend, dass ein Arzt der Mühe hat, die Medikamente zuerst bei sich selber zu testen, bevor es an die Patienten geht. Also wirklich Chapeau.
Wahrscheinlich wäre die zweite Versuchsperson gewesen, ist die gesunde?
Nein, keine Ahnung.
Das war seine Frau gewesen, Cecil.
Was, tatsächlich? Das ist ja unglaublich.
Ja, im Internet bin ich auf einen Auszug gestossen von dieser Studie und dort habe ich das gesehen. Und der Klaus Arnst schreibt sogar über seine Frau, wo sie eben das Medikament getestet haben. Belletristische Werke, die sie endlich hatte lesen wollen, legte sie nach einer halben Seite weg. Nicht aus Müdigkeit, sondern aus Interesselosigkeit, wie sie erklärte. Auffallend war der kühle Empfang, den sie einer guten Freundin bereitete und der an Unhöflichkeit grenzte.
Das ist ja wirklich beeindruckend. Ist denn sie irgendwie in einer Forschung oder sogar Ärztin oder wie?
Sie war Psychiaterin. Okay. Und eben, also die Nebenwirkungen sind nicht ganz ohne gewesen und es hat ja noch andere K.O. beschrieben worden sind in der Studie.
Ja, eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Zittern, Sprachstörungen, trockener Hals, Atemnot und eben witzigerweise Humorlosigkeit.
Ja, und dann etwas, was im Zusammenhang mit der Psychochirurgie auffällt, das steht in der Zusammenfassung von der Studie, das muss ich noch mal vorlesen. Bei 12 Wahn- und Halluzinosekranken trat eine auffällige innere Distanzierung vom psychotischen Erleben ein, vergleichbar derjenigen von Leukotomierten.
Hat nicht Marietta Meyer von einer chemischen Lobotomie geredet?
Das kommt jetzt dann gerade.
Skalpell und Wahn. Eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Episode 4. Schlucken und Reden. Mit dem Patrick Imhasli und der Therese Lüthi aus der Wissenschaftsredaktion. Und mit mir, und Thies Wachter. Also, zu der Historikerin Marietta Meyer.
Man hat von einer chemischen Revolution gesprochen, die die Psychiatrie völlig verändert hat. Und hat gesagt, die Medikamente sind eine gute Alternative zur Leukotomie, weil sie sind ungefährlich und sie sind reversibel. Also man kann jederzeit die Medikamente wieder absetzen, im Unterschied zu einem operativen Eingriff, den man einmal macht. Und dann sind die Verletzungen im Hirn und bleiben für immer.
Also kann man sagen, also die Medikamente sind der Grund gewesen, dass die Lobotomie verschwunden ist?
Ich denke, sie sind tatsächlich ein wichtiger Grund, aber es lohnt sich, aus meiner Sicht genauer anzuschauen. Und das habe ich auch gemacht. Und dann sieht man interessanterweise, dass eigentlich die Zahl der psychochirurgischen Eingriffe nämlich schon vorher abnimmt, also bevor die ersten Neuroleptika auf den Markt gekommen sind.
Ein simpler Grund.
Man hat so quasi den Bestand, wie das geheissen hat, an unheilbaren chronisch Kranken, hat man operiert, die meisten, die in Frage gekommen sind, und dann haben die Zahlen abgenommen.
Ein weiterer Grund?
Es ist so, dass man kritischer war gegenüber den Folgen der operativen Eingriffe. Also man hat anders angeschaut, man hat den Erfolg skeptischer beurteilt, man hat Nebenwirkungen, hat man mehr Gewicht zugemessen. Und man hat auch gemerkt, bei denen, die schon operiert worden sind, dass es sehr häufig zu Rückfällen gekommen ist.
Und das hat dazu geführt, dass die Zahl der Hirnoperationen zurückgegangen ist. Allerdings...
1953 war völlig unklar, was jetzt mit diesen neuen Medikamenten passiert. Aus zeitgenössischer Sicht war das eine neue Therapie, wie viele andere auch vorher. Also wie zum Beispiel die Leukotomie gekommen ist oder Malaria-Kur oder Elektroschock. Und es war völlig unklar, wie es weitergeht. Also das war mal das eine. Und dann war es, dass die Medikamente sehr teuer waren. Das war wirklich ein Problem für Kliniken. Man konnte die nicht sofort in einem grossen Ausmaß verwenden, weil das viel gekostet hat. Also hat man sich überlegen, wie man die einsetzen, bei wem vielleicht eher nicht. Das hat man sehr genau anschauen. Und die Neuroleptika von 1953 sind auch andere Medikamente sind natürlich noch als heute. Das heisst, Nebenwirkungen sind zum Teil sehr, sehr stark gewesen. Interessanterweise haben die damaligen Ärzte die Wirkung von den Neuroleptika erklärt, ähnlich wie eine Wirkung von einem psychochirurgischen Eingriff. Also sie haben die ähnlichen Begriffe verwendet und haben zum Teil sogar von einer chemischen Lobotomie geredet.
Und trotzdem hat es noch in den 60er Jahren chirurgische Eingriffe an Patientinnen und Patienten gegeben. Warum das, wenn man doch Medikamente gehabt hat?
Ja, weil nicht alle Patienten ausreichend auf die Medikamente angesprochen haben. Das ist ja der Sinn von das Mittel der letzten Wahl. Das ist der Sinn von dem, oder?
Wir machen einen kurzen Zeitsprung in die Gegenwart. Vom Zeitzeugen Ambro Suchtenhagen zum Paul Hoff, der bis vor kurzem am Burg Hölzli stellvertretender Chef war. Er ist Schizophrenie-Spezialist.
Also in der Schizophrenie-Behandlung bei den Schwerkranken spielen heute die Psychopharmaka die größte Rolle.
Das ist auch bei Simon Fasnacht so. Sie schluckt täglich verschiedene Medikamente, darunter auch ein Neuroleptikum.
Was ich immer einen lustigen Vergleich finde, ist ein Mensch, der nicht gut einschlafen kann, nimmt 25 Milligramm und schläft dann seine 8 Stunden durch. Und ich nehme halt 300 Milligramm. Also ich nehme halt das Zwölffache. Da merkt man, wie viel unterdrückt wird, oder? Oder wie viel Energie von mir irgendwo probiert verstaut zu werden.
Lithium ist ein anderes typisches Medikament, das sie nimmt.
Die Psychopharmaka-Palette ist ja heute sehr, sehr viel breiter als vor 60 Jahren. Da gab es ja eigentlich nur 2, 3.
Und darum war in den 60er Jahren der Druck gross gewesen, zusätzliche Alternativen zu den Medikamenten zu finden. Zum Beispiel die Psychotherapie. Therese, da hat dir doch den Zeitzeugen Ambro Suchtenhagen auch etwas dazu erzählt.
Ja, und zwar hat er gesagt, dass sich der Manfred Bleuler, der Direktor war vom Burg Hölzli bis 1969, dass sich der Bleuler sehr offen gezeigt hat.
Er hat alles unterstützt, wo wir Assistenten und später Oberärzte vorgeschlagen haben, was wir können in Richtung Psychotherapie verändern.
Die jungen Wilden, wie der Ambro Suchtenhagen, haben Fachleute aus dem Ausland eingeladen, um auch bei der Schizophrenen Psychoanalyse oder Gruppen- und Selbsterfahrungstherapien einzuführen.
In diesen Selbsterfahrungsgruppen haben wir lernen, dass es nicht darauf ankommt, dass der Gruppenleiter die besten Ideen einbringt, sondern dass die Mitglieder der Gruppe, Patienten, gegenseitig sich berichten können, was hat mir geholfen, was hat mir gut getan.
Ein Gegenüber zu haben, wo Zeit hat, einem zuzuhören. Das wäre für Simon Fasnacht schon bei ihrem allerersten Kontakt mit der Psychiatrie wichtig gewesen, wo sie vom Arzt zuerst mal mit einem Beruhigungsmittel ins Zimmer geschickt worden ist.
Das ist etwas, wo ich heute mega fest davon überzogen bin. Wenn der Mensch mir eine Stunde lang Zeit gegeben hat, um zu erzählen, was mir passiert ist, hätte ich das Missvertrauen in ihn gefördert. Ich hätte nicht per se das Gefühl gehabt, dass das einfach nur krank und falsch ist. Aber ich verstehe natürlich auch, es geht ganz häufig um Zeitdruck, es geht ganz häufig um Ressourcen.
Was zeigt, dass Diskussionen also auch heute nicht aufhören, wie man mit psychisch Kranken, wie man mit Schizophrenen umgehen soll. Klar ist, dass man in der Behandlung mit Medikamenten und mit Psychotherapie viel, viel weiter ist als früher. Das hat auch damit zu tun, dass man heute ein besseres Bild von dem hat, was eine Schizophrenie auslöst. Auch wenn das Bild alles andere als einfach ist.
Die Ursache im Singular gibt es nicht. Und die wird es mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch nie geben. Es gibt Ursachenbündel, komplizierte, sehr unterschiedliche Ursachenbündel. Das fängt bei der Genetik an, das fängt bei Umweltfaktoren an, das fängt bei sozialen Determinanten an. Das ist eine ganz, ganz lange Liste. Und wenn ein Mensch, ich sag's mal salopp, das Pech hat, dass verschiedene negative Faktoren zusammenkommen in seinem Lebenslauf, dann steigt seine Wahrscheinlichkeit, psychotisch zu werden oder eben dann eine Schizophrenie zu entwickeln, markant an.
So komplex die Ursache von einer Krankheit ist, so vielschichtig wird die Behandlung. Mit Demi Moore gehen wir zurück in die 70er Jahre.
Der Ambro Suchtenhagen hat noch von einer ganz speziellen Funktion erzählt, die er hatte.
Als ich dann Oberarzt war, bin ich auch kantonaler Irreinspektor gsi. Das war meine Aufgabe, die mir Professor Bleuler als obligatorische Ergänzung von meinem Oberarztjob geschenkt hat. Und als kantonaler Irreinspektor musste ich etwa 350 Patienten, die im ganzen Kanton und in umliegenden Kantonen in anderen Kliniken, in Pflegeheimen und vor allem in Pflegefamilien untergebracht waren, müssen besuchen. Und ich konnte dort erleben können, wie schizophrene Patienten bei geeigneter Unterbringung mit einer Pflegemutter, die sich wirklich liebevoll gekümmert hat, symptomfrei geworden sind.
Diese Eindrücke haben den Grundstein gelegt für die sogenannte Sozialpsychiatrie.
Also ich habe ja die Zeit noch erlebt, wo der Uchtenhagen angefangen hat, die externe Psychiatrie aufzubauen. Und das war natürlich auch ein Lichtblick gewesen, oder? Also die Leute können rausziehen, können wieder irgendwie selbstständig irgendwo wohnen. Also sie sind einfach noch ein bisschen betreut gewesen, oder? Und haben eine Tagesstruktur gehabt, wo sie haben können arbeiten. Also auch irgendwie kreativ oder sonst was machen.
Der ehemalige Psychiatriepfleger Willi Keller, der heute Künstler und Fotograf ist, hat schon dort mal angefangen, mit Patienten kreativ zu arbeiten. Das hat Intensivtherapie geheissen.
Dort sind 9 Patientinnen und Patienten, also gemischt, sind dort immer im gleichen Raum zusammengekommen. Die hatte ich also jeden Tag gehabt und konnte mit denen arbeiten. Und ich habe vor allem dann dort anders geschafft, als das vorher war. Vorher haben sie so alle am Tisch so einzelne Arbeiten gemacht, aber immer das Gleiche. Und ich habe gefunden, dass man alles ein bisschen kreativer und lockerer werden. Und ich habe immer am Morgen mit denen geschafft. Wir haben mit Teepause haben wir einmal diskutiert, was man als nächstes macht. Am Nachmittag sind wir viel raus in die Stadt. Also, wir sind ins Kunsthaus, ins Kino. Oder auch einfach in der Stadt rumgelaufen. Ich habe auch mit den Patientinnen und Patienten einmal eingekauft. Material, das wir gebraucht haben, das haben dann immer Patienten gekauft, oder? Und ich habe einfach gemerkt, das ist extrem weh, die Leute einfach verwacht sind. Einfach auch interessiert gewesen sind. Ein Patient, den ich hatte, der hat die sogenannte Katatonie gehabt. Der ist immer gleich steif rumgegangen, hat sich nie geäussert. Und plötzlich hat er angefangen, beim Tee am Morgen, bei der Teepause, hat er angefangen, mitzureden. Und auch irgendwie eine Idee bringen. Und das hat mich also fast umgehauen.
Solche Beobachtungen hat auch die Psychiatrieerfahrung Katrin Nobrist gemacht.
Psychisch erkrankte Menschen haben halt viel Fantasie. Und das ist so heilsam, wenn man einen Ausdruck findet.
Der kreative Weg, hat dir der selber geholfen?
Der hat mich gerettet, würde ich jetzt sagen.
Wie bist du kreativ für dich?
Ja gut, also in dieser Manie, also, da bist du natürlich völlig überbordet. Also, das ist ja aus mir rausgesprudelt und ich meine, das war verrückt gewesen.
Heute ist sie immer noch sehr kreativ, tut komponieren und schreibt Songs und gibt Konzerte. Zurück zum Willi Keller. Ich habe ihn gefragt, ob das eigentlich von seinen Vorgesetzten toleriert worden ist, dass er sich als Pfleger so viele Freiheiten mit Patienten genommen hat.
Da hat es 2 Hierarchien gegeben. Eine ist das Oberpflegepersonal. Die sind sehr konservativ gewesen. Und da habe ich natürlich auch gewusst, dass ich da, wenn ich die Therapie dort ändere, dass ich muss mich absichern. Und hat dann mit dem Oberarzt das alles besprochen. Also das war von dem abgesegnet gewesen. Und dann sind natürlich das Oberpflegepersonal gekommen, weil sie haben in erster Linie, haben sie dort nichts mehr bekommen für Budik. In der Boutique hat man ja die Holztiere gemalt und gesägt, verkauft. Und ich habe einfach das nicht mehr gemacht. Also bei mir haben sie nicht mehr müssen den ganzen Tag Rädchen anschrauben oder Tackelöhrchen annageln und so. Und dann ist natürlich schon, Oberpfleger sind auf mich losgekommen, oder? Das geht sich nicht so. Und ich einfach können sagen, ich habe das alles mit dem Doktor haben besprochen. Das ist abgesehen und haben es gar nicht können machen. Also, in so Sachen hat dann schon die ärztliche Seite natürlich mehr zu sagen gehabt.
Man hat dann eben zunehmend auch statt von Arbeits- von Beschäftigungstherapie geredet, weil es eben Beschäftigungen gewesen sind, die nicht unmittelbar der Ökonomie der Klinik haben müssen dienen. Physiotherapie zum Beispiel, Ergotherapie oder dann auch Kunsttherapie, all diese Ansätze sind dann mit der Zeit aufgekommen. Und also man muss sich schon überlegen, also wir sind zwar jetzt in den 70er Jahren angelangt, aber das Personal im Burghölzli, das ist erst mit der Zeit ausdifferenziert. Also über viele Jahrzehnte hinweg ist das neben der Verwaltung ist das Pflegepersonal und Ärzte gewesen. Und nachher zum Beispiel ein Reinigungsdienst oder so hat es ja nicht gegeben. Das haben die Pfleger mit der Patientin und mit den Patienten gemacht. Und schon nur an diesem Beispiel sieht man, oder? Also, wenn die dann da nicht mehr helfen oder auch in der Küche zum Beispiel nicht mehr helfen rüsten oder in der Lingerie nicht mehr helfen die Wäsche machen, dann braucht es wieder andere Leute und die Leute muss man zahlen.
Psychiatrie und Geld. Ein zentrales Thema, das bis heute ganz fest verhängt ist mit dem Umgang mit den psychisch Kranken und dem Angebot, das man ihnen bieten kann. Womit wir wieder beim Thema Medikament sind. Psychisch Kranke mit Medikament ruhig zu stellen, kann auch billiger sein.
Es ist natürlich sicher für so einen Betrieb einfacher, wenn die Leute ein bisschen sediert sind. Aber es hat natürlich dann den Nachteil, die Patienten, die erleben sich gar nicht mehr. Also die sind einfach irgendwo hinter einem Schleier. Und das, denke ich, muss ja nicht unbedingt sein. Also ich habe das Gefühl, wenn man Patienten, wenn sie auch mal unruhig sind und so, dann für da ist man ja da. Also solange es nicht irgendwie sich selber schädigen oder aufeinander losgehen, gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt die dermassen zu sedieren. Und ich habe eigentlich gar nie etwas erlebt, dass Patienten zueinander irgendwie aggressiv worden wären.
Sie sind höchstens zwischendurch zum Personal aggressiv worden. Aber das habe ich er manchmal sogar verstehen. Wenn der Psychiater Berthold Rothschild über die Psychiatrie mit Schockkuren und Leukotomie redet, dann sagt er etwas, das bis in die heutige Zeit nachwirkt.
Es ist eine Psychiatrie, die nur das Verhalten des Menschen beurteilt und nicht das Empfinden des Menschen auch noch beurteilt, das hinter dem Verhalten steht. Und mit diesen groben Methoden können sie das Verhalten natürlich steuern, auch medikamentös können sie das. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Betrachtung man vom Subjekt Mensch hat. Ob der jetzt eigentlich ein Verhaltensgerät ist oder ob der ein Empfindungsgeschöpf ist. Wenn sie das Verhalten beeinflussen wollen, dann kommen sie auf die Idee von diesen Dressuren oder von diesen Bändigungen oder was wir da haben. Oder?
Die Idee ist nie ganz verschwunden. Die Psychochirurgie hat man nicht einfach ersatzlos abgeschafft.
Die erste Phase der Psychochirurgie hat so in den 50er Jahren immer mehr Zahlen abgenommen. Dann hat es in den 60er Jahren immer noch gegeben, einfach wenig. In der Schweiz 1971 noch die letzten Leukotomien dokumentiert.
Also vor ziemlich genau 50 Jahren.
Gleichzeitig ist eine neue Art von Psychochirurgie entstanden. Es hat dann 1970 einen zweiten internationalen Kongress von Psychochirurgie gegeben, also kennen wir seit 1948 und dann in kurzen Frequenzen wieder neu. Also es hat einen dritten gegeben, 1972, einen vierten, 1975.
Und an diesem Kongress haben wir darüber geredet, wie man die Methode weiterentwickeln könnte.
Dort hat sich jetzt in der zweiten Phase sehr viel verändert. Also einerseits hat sich viel verändert in Bezug auf die Operationstechnik. Natürlich hat sich auch das Wissen über das Hirn verändert. Und bei den Indikationen aber hat sich das Spektrum stark erweitert. Das hat dazu geführt, dass man nicht nur in erster Linie Eingriffe gemacht hat bei Schmerzpatienten oder bei Schizophrenie, Depression und Zwangsneurose, sondern fast alle psychisch Krankheiten sind in Frage für einen Eingriff. Gleichzeitig hat die Zahl abgenommen von den Eingriffen, weil eben dort, wo früher am allermeisten Operationen durchgeführt sind, eben bei Schizophrenen fast keine mehr, nur noch ganz vereinzelte Eingriffe durchgeführt worden sind.
Patrick, du als Wissenschaftsredakteur. Die Marietta Meyer sagt, weniger psychochirurgische Eingriffe an einem grösseren Spektrum von Kranken und neue Operationstechniken. Kannst du das kurz erklären?
Ja, damit sind vor allem die sogenannten stereotaktischen Verfahren gemeint. Dabei ist es darum gegangen, dass man das Hirn eingreifen tut und bestimmte Hirnareale zerstören tut und damit eigentlich für immer ausschalten tut. Aber anders als bei diesen relativ groben Eingriffen bei der Leukotomie, wo man mit der Hilfe eines spitzen Metallstab eigentlich recht unkontrolliert Hirngewebe zerstört hat, ist das Motto bei diesen stereotaktischen Verfahren sozusagen kleiner und feiner.
Kleiner und feiner, was heisst das genau?
Das heisst, dass man probiert, beim Eingriff so wenig Hirnareal zu zerstören, wie nur irgendwie möglich, also im Millimeterbereich oder möglicherweise sogar weniger als ein Millimeter. Und um das zu erreichen, tut man eigentlich im ersten Schritt den Patienten den Schädel kalt scharren. Und die kriegen die so ein Gestell auf den Kopf. Und das tut dem Operateur als Referenzrahmen dienen, wo er sich orientieren kann während der Operation. Und dann macht er ein ganz kleines, winziges Löchli. Durch das Löchli tut er so eine haarnadelkleine Sonde sozusagen einführen. Und nachher durchs Hirngewebe durchstoßen, bis er genau das Areal erreicht, was er will. Und dann mit Hilfe von Hitze wird nachher das, aber das Hirnareal im Millimeterbereich zerstört sozusagen.
Jetzt die stereotaktische Methode, die du vorher beschrieben hast, die gibt es aber noch?
Ja, die gibt's immer noch. Die wird immer noch in verschiedenen neurochirurgischen Kliniken angewendet. Zum Beispiel zur Behandlung von schweren Fällen, von chronischen Schmerzen, von Parkinson, bei Epilepsie-Patienten, bei Zwangsstörungen auch. Aber heute ist eigentlich unter den Neurochirurgen herrscht so die Meinung, dass die Methode der ersten Wahl eben nicht so ein Verfahren soll sein, wo eben Gewebe für immer zerstört wird, sondern die sogenannte tiefe Hirnstimulation.
Tiefe Hirnstimulation?
Genau. Und bei der tiefen Hirnstimulation, das ist ein bisschen anders. Dort wird ein Loch an den Schädel gebohrt, wird eine Sonde eingeführt. Aber die Sonde tut kein Areal zerstören, da wird nichts kaputt gemacht im Hirn drin. Stattdessen wird über die Sonde nachher ein Strom ausgelesen, ein elektrischer Impuls aus dem Hirn gegeben. Und der Strom kommt aus einer Art Schrittmacher, Hirnschrittmacher, der unter der Haut auf der Brust verpflanzt ist. Und man geht davon aus, dass ein Stromimpuls nachher das Hirn soll stimulieren und aber sozusagen auf Trab bringen und bei diesen psychischen Erkrankungen wirklich aber die Leute soll eine Art heilen oder Symptome zumindest mildern.
Wo wird denn das gemacht?
Das wird eigentlich im Prinzip in der Schweiz in verschiedenen grossen Unikliniken gemacht, in Bern und in Zürich zum Beispiel. Und viele Fälle hat man da bei Parkinson, bei Bewegungsstörungen, aber sehr selten wird es gemacht bei psychischen Erkrankungen, besonders Depressionen. Also wirklich nur, es hat nur vereinzelte Fälle in der Schweiz, die so sind behandelt worden. Das Zentrum, das im deutschsprachigen Raum eigentlich eine Meistererfahrung hat in der Behandlung von psychischen Erkrankungen mit einer tiefen Hirnstimulation, ist die Uniklinik in Freiburg im Breisgau.
Und dort bist du hergereist und hast können bei so einer Operation dabei sein können?
Genau, da konnten wir dabei sein, wo man einem Patienten zwei Elektroden ins Hirn eingesetzt hat.
Der Patrick hat mir dann gerade nachher aus dem Zug raus angerufen.
Hallo?
Ja?
Ja, es war eindrücklich. Dann ist der Kopf geschnitten, das Kalb auf die Seite geklappt, oder? Und dann nachher der Schädel abbohrt einfach, oder? Das Loch an den Schädel abbohrt. Wie ein Zahnarztbohrer, gell? Das Zehen hat eindrücklich, wirklich. Also, gut, super klinisch, gell?
Ja,
das ist
okay.
Ja, bis dann.
Tschüss, ciao. In der nächsten Episode nimmt er uns mit in den Operationssaal, wo mindestens ich froh bin, wenn ich das nur hören und nicht muss sehen. In einer Woche geht es in dieser Geschichte weiter, außer für die Abonnentinnen und Abonnenten von der NZZ am Sonntag. Die finden alle 6 Episoden auf der Webseite. Für die, die keine Geduld und noch kein Abo haben, gibt es auch eine Lösung. nzz.as/probeabo. Wer im Zusammenhang mit unserem Podcast etwas zu kommentieren oder zu erzählen hat, kann uns eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist skalpellundwahn@nzz.ch. You want to fly?